diese Aussage, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Es gibt noch zwei, glaube ich, andere Lieder, wo es so ähnliche Worte gibt. Ich will dich erkennen, wie du wirklich bist oder so ähnlich. Ich kann mich immer so schlecht an die Texte erinnern. Jedenfalls gibt es zwei, drei Lieder und jedes Mal, wenn die gesungen werden, dann spüre ich etwas. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz, ganz enormes Verlangen im Herzen Gottes. Er möchte, dass wir ihn sehen. Er möchte, dass wir ihn wirklich wahrnehmen und erleben. Viel, viel mehr, als wir das möchten. Wir singen, ich will dich sehen. Aber das ist ein ganz schwacher, verzagter, kleiner, kümmerlicher Wunsch gegenüber diesem Schrei in Gottes Herzen. Ich will, dass ihr mich seht. Weil unser ganzes Leben, unser ganzes geistiges Leben hängt von diesem einen Ding ab, Gott zu sehen. Und darum geht es auch heute Nachmittag. Ich habe gestern angefangen, ein bisschen zu sprechen über geistiges Wachstum, über die wachsende Gemeinde. Und ich habe gesagt, die Gemeinde, die wächst, ist eine Gemeinde, wo die einzelnen Mitglieder oder möglichst viele oder in großer Breite die einzelnen Gläubigen geistlich zunehmen in ihrer Erfahrung mit Gott und Raum machen in ihrem Leben für mehr von Gott. Eine Gemeinde, die mehr von Gott hat, mehr von seinem Frieden, mehr von seiner Freude, mehr von seiner Liebe, mehr von seinem Erbarmen, mehr von seiner Klarheit, wird eine Gemeinde sein, die Menschen anzieht. So, es geht nicht um Dinge, die wir tun, es geht nicht um Programme und Aktionen und irgendwelche Werbetricks. Es geht einfach darum, dass jeder Einzelne ermutigt wird und angespornt wird, Raum zu machen für Gott in seinem eigenen Leben. Und wir werden heute Nachmittag sehen anhand des Wortes Gottes. Unsere Not kann zusammengefasst werden in diesem einen einzigen Punkt. Wir sehen so wenig den Herrn. Oder positiv ausgedrückt, wenn wir lernen würden, ihn in klarer Weise zu sehen, würde Raum gemacht werden, dass mehr von Gott in unser Leben hineinkommen kann. Es geht um diesen einen Punkt, Gott zu sehen. Lass uns einmal zurückgehen zu dieser Schriftstelle, die wir gestern hatten aus Petrus. 2. Petrus Kapitel 1. Kapitel 3 war das zunächst einmal. 2. Petrus Kapitel 3. Und da heißt es, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade. Das heißt, da gibt es Bereiche, wo Gott uns Gnade anbietet. Und wachsen heißt, das zu nehmen, dafür Raum zu machen. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade heißt es in Johannes 1. So, da für alles, was wir im Leben tun sollen, für deine Arbeit, für deine Beziehung mit anderen Menschen, für deinen Umgang mit Geld, für auf dein Leben aufzupassen, auf dein Herz aufzupassen, für alle Dinge gibt es Gnade. Gnade bedeutet göttliche Befähigung. Gott gibt uns, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Das ist Gnade. Viele reduzieren Gnade nur auf die Sündenvergebung, nachdem wir gefallen sind. Das ist ein wesentlicher Aspekt, aber das ist nur ein Bruchteil von Gnade. Der viel größere Anteil von Gnade, wenn wir ihn annehmen, er sorgt dafür, dass wir weniger Gnade brauchen, wenn wir gefallen sind, weil wir nicht mehr so viel fallen werden. Gnade ist nicht für den Fall, dass wir gefallen sind, sondern Gnade ist, um zu verhindern, dass wir fallen. Gnade ist das, was wir brauchen, um den Willen Gottes zu tun, um den Willen Gottes zu erfüllen, in seinen Dimensionen zu leben. Und für alles, was wir brauchen, ist Gnade da. Wir müssen nur lernen zu sehen, dass sie da ist. Wir müssen nur lernen, uns zu vergewissern, dass sie für uns da ist. Und wir müssen lernen, da rein zu langen und sie zu holen. Von seiner Fülle haben wir empfangen, haben wir genommen, haben wir ergriffen. Gnade um Gnade. Und hier in diesem Vers sieht es so aus wie, wir sollen wachsen in der Gnade und wir sollen wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn. Das sind so zwei Dinge, die es sieht hier so aus, als wenn die so nebeneinander sind. In beiden Bereichen sollen wir wachsen. Ich zeige euch gleich zwei Schriftstellen und dann seht ihr, dass es eigentlich ganz anders ist. Wir wachsen in der Gnade durch die Erkenntnis des Herrn. Nicht, wir wachsen in der Gnade und wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn, sondern indem wir den Herrn erkennen, wachsen wir in Gnade. Gnade kommt nicht durch Dinge zustande, die wir tun. Sondern dadurch, dass wir sehen, dass wir lernen zu sehen. Da ist so eine verkehrte Betonung auf Tun und darum gibt es so viel leeren und fruchtlosen Aktionismus in christlichen Kreisen. Und es wird eine Menge Geld verpulvert, es wird eine Menge Zeit verplempert für Dinge, die nie von Gott waren und die deswegen auch hinterher nicht funktionieren. Aber die Leute werden auf Trab gehalten und werden von einem Event zum anderen gejagt, wie es in Propheten heißt, von Hügel zu Hügel. Aber wenn wir das begreifen, was ich heute euch hier aus dem Wort zeigen werde, dann werden wir nicht mehr gejagt werden. Dann können Leute sich Programme ausdenken, wenn Gott nicht sagt, dass das von ihm ist. Wir werden im Geist das erkennen und sagen, lass sie laufen, sie werden es auch noch sehen. Aber wir ruhen in Gott. Und wir glauben nicht, dass es Durchbrüche gibt, weil man von Konferenz zu Konferenz hechtet. Durchbrüche werden niemals auf diese Art und Weise zustande kommen. Es können gute Dinge auf Konferenzen und Seminaren gelehrt werden. Aber wenn wir nicht nach Hause gehen und unseren Lebensstil verändern, nützen uns alle Seminare und alle Konferenzen und alle Aktionen nützen uns überhaupt nichts. Es geht um das, was vor Ort am Montagmorgen passiert, bevor du zur Arbeit gehst oder zur Schule oder wo auch immer. Und am Dienstag und am Mittwoch und das Jahr ein und Jahr aus. Es geht um diese Beständigkeit, die wir entwickeln sollen und zu der der Heilige Geist uns motivieren will. Da ist so eine Unkenntnis, solche verschwommene Vorstellung über das geistliche Leben. So viele Menschen denken, dass ich muss nur in der gesalbten Konferenz sein, nur der gesalbte Gastsprecher muss mir mal die Hände auflegen. Und dann simsalabim sind alle meine Probleme erledigt. Und dann bin ich plötzlich, oh Wunder, ein Mensch von Treue und Disziplin und Aufrichtigkeit. Dieser Tag wird niemals kommen. Oh, du zerstörst alle meine Illusionen. Gut, wenn die Illusionen weg sind, wirst du ihnen dann nicht mehr nachrennen. Also dann sagst du, ja, dann was brauchst du dann? Genau das, wovon wir heute Nachmittag hier reden. Das ist die Anleitung, wie wirkliches Wachstum geschieht. Wie du Raum machst für mehr von Gott in dir. Mehr von Gott heißt mehr Frieden, mehr Freude, mehr Ruhe, mehr Geborgenheit, mehr Kraft und Fähigkeit zu überwinden, Fähigkeit ermutigt zu sein, wenn andere down sind. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Wenn du ein Hauskreisleiter bist, dann wirst du das wissen und wirst dich an meine Worte erinnern. Was tust du, wenn die anderen alle auf platten Reifen ankommen? Wenn du nicht ermutigt bist, wenn du gelernt hast, deine Ermutigung kommt aus deiner Umgebung, hast du schlechte Karten an dem Abend, wo alle down sind. Aber wenn du gelernt hast, vom Himmel zu leben, sagst du, okay, die sind ermutigt. Gut, dass sie gekommen sind. Ich bin ermutigt. Warten wir ab, wie sie am Ende rausgehen werden. Weil das, was in mir ist, ist stärker als das, was in ihnen ist. Und ich habe im Heiligen Geist, einer gegen 15, die Fähigkeit, die Atmosphäre zu prägen und zu verändern. Ich werde nicht geprägt, ich präge. Klar werde ich auch geprägt vom Himmel, aber nicht von den Umständen, nicht von den langen Gesichtern von Menschen. Mehr von Gott kommt in unser Leben durch eine einzige Sache in erster Linie. Durch eine geistliche Erkenntnis, durch eine geistliche Sehfähigkeit vom Herrn. Gehen wir einmal in 2. Petrus Kapitel 2. Kapitel 1. Da sehen wir es. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wie fließt Gnade, wie fließt Friede? Nicht durch Anstrengung, nicht durch Aktionen, nicht durch irgendwelche Dinge, die wir tun, sondern indem wir ihn sehen, wie er ist. Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel. Wenn du die Briefe im Neuen Testament immer wieder studierst, dann kommst du zu diesem einen Punkt. Das Einzige, was wirklich hilft, ist die Erkenntnis Gottes. Und das ist, wo die Betonung der Apostel drauf lag. Bei Paulus siehst du das ganz stark und du siehst es hier bei Petrus. Gnade kommt durch Erkenntnis des Herrn. Bevor wir weitergehen, lass uns klar machen, was Erkenntnis bedeutet. Erkenntnis sind nicht irgendwelche theoretischen Gedankenabläufe, die wir da so zusammensetzen wie Puzzleteile, sondern Erkenntnis ist ein Geschenk Gottes und es hat nichts Theoretisches an sich, sondern es ist immer Erfahrung. Es ist immer Begegnung. Es ist immer ein Kennen aus Beziehung. Ein Kennen aus Beziehung. Gott zu erkennen heißt nicht Philosoph zu werden und irgendwelche abstrakten Ideen über ihn zu entwickeln, sondern ihn zu erleben, ihn zu sehen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn wahrzunehmen und zu empfangen, was von ihm ausgeht. Und von ihm geht Leben aus. Weil er das Leben ist. Ich meine, wie stellst du dir Jesus eigentlich vor? Was muss das für ein Mensch gewesen sein, der einfach am Strand vorbeigeht und da ist ein Fischer, der repariert seine Netze und er sagt einfach, folge du mir nach. Und er schmeißt alles hin und rennt Jesus nach, steigt aus seinem Leben aus, aus seiner Sicherheit, aus seiner Familie, aus seinem ganzen Umfeld. Er lässt alles mit einem Mal hinter sich und hängt sich für die nächsten Jahre an die Fersen dieses Menschen. Was für eine Ausstrahlung, was für eine Attraktivität, was für eine Kraft, für eine Zuversicht muss von diesem Mann ausgegangen sein, dass er mit einem Satz Leute herausruft aus ihrer ganzen bisherigen Sicherheit. Jesus war, und er ist es noch heute, ein Mann, ein Mensch von unglaublicher Anziehungskraft. Und die Gemeinden sind deswegen so schwach und deswegen so wenig attraktiv, weil wir zu wenig von Jesus unter uns und in uns haben. Aber wenn Jesus Gestalt gewinnt in uns, viele Menschen werden aufwachen und sagen, die haben, was ich immer gesucht habe. Ich konnte es nie benennen, ich konnte es nie in Worte fassen, aber die haben, was ich suche. Und sie werden kommen und sagen, ich weiß nicht, was du hast, aber ich will haben, was du hast. Nicht alle, aber viele. Viele werden kommen, wenn sie Jesus wirklich sehen. Wie heißt es in Markus, eine kleine Begebenheit aus dem Leben von Jesus? Ich glaube, es ist Markus 2, ich bin nicht ganz sicher. Es ist ebenfalls in Markus. Als sie aber hörten, dass Jesus im Hause war, kamen sie in Scharen herbei. Ich weiß es nicht mehr wortwörtlich. Aber so viele, dass sie nicht alle Platz hatten und mussten noch auf dem Hof stehen. Wann fingen die an zu laufen? Als sie hörten, dass Jesus im Hause war. Warum rennen sie heute in Scharen weg von uns? Weil sie gehört haben, hier ist nichts. Aber wenn wir wachsen, wenn wir in neutestamentliche Dimensionen hineinkommen, Begegnungen haben mit Gott, die unser Leben transformieren und unser Leben stabilisiert wird durch die Gnade Gottes, die fließt und wir verändert werden und da auf einer dauerhaften Art und Weise Friede, Freude, echte Liebe, nicht geheucheltes Zeugs am Sonntagmorgen, was man so für eine Stunde hinkriegt, sondern wirkliche, tragfähige, echte Beziehung in Verantwortung und Hingabe aneinander, in Aufrichtigkeit. Wenn das gelebt wird, es wird bekannt werden, Jesus ist im Haus und Menschen werden angezogen werden. Das ist die Art Gottes, Menschen zu ziehen, sich selber zu zeigen. Gnade und Friede kommt durch die Erkenntnis Gottes zustande. Im nächsten Vers, Vers 3 noch einmal. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Ich lese jetzt gar nicht weiter, Wiewohl das sehr wichtig ist, was dann kommt. Aber ich will jetzt erstmal den Fokus legen auf diese eine Tatsache. Alles, was wir brauchen und alles, was Gott uns anbietet, kommt auf einem Weg zu uns. Und wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann gehen wir leer aus. Wiewohl Gott die Fülle hat und die Fülle anbietet. Weil Gott sagt, wenn du nicht hörst und nicht in meinen Wegen gehst, ich werde nicht deswegen, weil du nicht hörst, einen zweiten Weg erfinden, um auf deinen eigenen Wegen dir zu begegnen. Gott sagt, das ist der Weg. Und wenn du diesen Weg beschreitest und dort dich bewegst, dann wird alles kommen. Alles, was du brauchst. Christen, die die Erlösung begriffen haben, sind nicht Christen, die ums Überleben kämpfen. Sondern sie haben mehr Leben, als sie für sich selber brauchen. Und sie können abgeben, sie können andere segnen. Sie kommen, sie dienen aus dem Überfluss heraus. Und da möchte Gott uns hineinführen. Und es kommt durch Erkenntnis, dass wir ihn wahrnehmen, wie er wirklich ist. 1. Petrus, noch einmal genau das Gleiche. 1. Petrus, du siehst, das ist bei Petrus eine starke Sache. Nicht nur bei Paulus, auch bei Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das hat etwas mit Ordnung in den Gedanken zu tun. Das ist damit gemeint. Die Gedanken sind nicht so durcheinander und zerfließen in alle Richtungen, sondern sie werden geordnet, sie werden fokussiert. Seid nüchtern, hofft völlig auf die Gnade. Jetzt kommt's, Achtung. Die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wie kommt die Gnade? Wieder genau das Gleiche, indem wir Gott sehen. Offenbarung bedeutet nichts anderes als zu sehen, was man vorher nicht sehen konnte. Das ist dieses Wort, wie auch nachher das letzte Buch der Bibel, Offenbarung, genannt wird, Apokalypse. Das ist, etwas ist verborgen, ist wie eine Decke drüber, man ahnt nur, da ist etwas drunter. Und Offenbarung bedeutet, diese Decke wird weggezogen und plötzlich kann man sehen, was man vorher nur geahnt hat. Und wir sollen zunehmen in der Fähigkeit, den Herrn zu sehen. Und indem wir das lernen, fließt alles in unser Leben, was wir brauchen. Und aus Minus wird Plus, egal in welchem Bereich. Kinder Gottes sind nicht chronisch in Schulden. Kinder Gottes sind nicht chronisch entmutigt. Kinder Gottes sind nicht chronisch in der Niederlage. Werden besiegt und gelebt von allen möglichen Dingen um sich herum. Kinder Gottes sind angeschlossen an den Himmel und da fließt eine Kraft und sie werden getragen, wie das vorhin auch in diesem Wort war. Gott will uns tragen. Aber das kann erst passieren, wenn wir ihn sehen. Wenn wir sehen, er ist wirklich da für mich, er meint wirklich mich, er liebt nicht nur im Allgemeinen die ganze Welt, sondern sein Auge ist auf mich gerichtet und ich bin ihm wichtig. Und das ist ein Wunder, wenn unser Herz beginnt, das zu glauben. Das ist ein Wunder. Das kommt nicht durch rhetorische Fähigkeiten zustande, sondern durch ein Wirken des Heiligen Geistes an dem Herzen des Menschen. Von Hause aus sind wir alle misstrauisch, unabhängig und wollen niemandem anderen glauben, außer uns selbst. Da kommen wir alle her. Das nennt die Bibel Sünde, Trennung von Gott, Rebellion, Unabhängigkeit, Leben in der Täuschung. Da kommen wir alle her. Und ich denke, du hast schon mitbekommen, mit dem Tag der Bekehrung ist das nicht alles restlos von uns abgefallen. Bekehrung ist versetzt werden in einen Stand, wo diese Dinge jetzt von uns abfallen können, wenn wir jetzt richtig weitergehen mit Gott. Bekehrung ist nicht die Lösung für alle unsere Probleme. Bekehrung ist, wir kommen in den Stand, von wo an jetzt Gott wirklich wirken kann in unserem Leben und uns rausholen kann aus diesen ganzen alten, verkehrten Vorstellungen und Prägungen und Haltungen der Unabhängigkeit, des Misstrauens und des Selbstschutzes und der Lüge, um uns zu schützen und so weiter und so weiter. die Offenbarung Jesu Christi. Es ist Gottes Absicht, Gottes Plan und Gottes Verlangen, dass wir den Herrn sehen, dass wir ihn kennenlernen. Nicht vom Hörensagen, nicht von irgendwelchen anderen Leuten, sondern direkt selber. Philemon 6 ist eine sehr, sehr wichtige Schriftstelle und es spricht von wirksamem Glauben. Es gibt Glaube, aber der ist nicht wirksam unbedingt. Und wirksamer Glaube, der wirklich Frucht bringt, der Resultate abwirft, die man zeigen kann, wo man sagen kann, ja guck mal, daran kannst du sehen, dass mir das was bringt. Was haben die Leute da draußen nicht für komische Vorstellungen über Glauben? Sie sehen dich als arme Menschen, statt dich zu vergnügen auf dem Fußballfeld oder irgendwelche anderen Dinge zu machen, am Sonntagmorgen, du armer Mensch, du musst in die Gemeinde gehen. Sie sehen Christsein an als eine Bürde von irgendwelchen Verpflichtungen, die man erfüllen muss. Aber die Idee, dass wir etwas haben durch Gott, das kommt ihnen überhaupt nicht. Das sich niederschlägt in unseren Finanzen, in unseren Beziehungen, in unserer Belastbarkeit, in unserer Geduld und in tausend anderen Dingen. Das kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Sie denken, Glaube an Gott ist irgendwie eine getrennte Geschichte von der Realität. Und rate mal, wo sie diese Idee her haben. Sie haben uns mal gesehen. Damit meine ich jetzt nicht dich persönlich, sei nicht beleidigt, sondern einfach die Gemeinde. Oder sie kennen einen, der mal da war. Und das dauert, wenn erstmal ein negatives Image da ist, das dauert, bis das sich umändert. Und wir müssen nicht dafür kämpfen, wie das heute in unserer Gesellschaft passiert, irgendwie, dass man Imageberater braucht und das Image wird aufpoliert. Wir müssen einfach nur Substanz haben. Substanz schafft ein anderes Image. Lass Substanz da sein, dann müssen wir niemandem erzählen, wir haben aber das Leben. Wenn das Leben da ist, dann werden sie das mitkriegen. Und wir müssen ihnen das nicht irgendwie unterjubeln, sondern sie werden das wissen. Sie werden das wissen. Wirksamer Glaube. Wie kommt er zustande? In der Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. Das Gute, das wir haben, müssen wir nur sehen. Unser Problem ist nicht, dass uns endlich mal Gutes gegeben werden soll. Unser Problem ist, dass wir so schwach und so nebelig, wie durch einen Dunstvorhang, das Gute, was uns gegeben ist, kaum wahrnehmen. Und weil wir es nicht wahrnehmen, können wir uns darüber nicht freuen. Und weil wir uns darüber nicht wirklich freuen können, können wir es nicht ergreifen und hineinziehen in unser Leben. Es ist wie durch eine Panzerglaswand irgendwie getrennt von uns und wir fassen da an die Scheibe, aber wir können nicht hineinlangen. Der Glaube, der empfängt, der Glaube, der nimmt, der Glaube, der genießt, der Glaube, der hat, der Glaube, der vorweisen kann, kommt zustande durch Erkenntnis. Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. Das, was wir haben durch ihn, müssen wir anschauen. Und wir brauchen, wie wir das nachher noch sehen werden, wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes, dass er diese Dinge uns real machen kann. Und ganz gleich, wo du stehst, ganz gleich, wie wenig du dir darunter vorstellen kannst, Gott zu sehen oder wirklich in Gott und an Gott sich zu freuen. Wenn du das praktizierst, was ich hier in dieser und der nächsten Stunde ein bisschen anreiße, ich kann das nicht zu weit ausführen, das ist ein Seminar von vielen Stunden, aber immerhin die Grundideen kann ich dir vermitteln. Wenn du das nimmst, die CD kaufst, wovon ich keinen Cent kriege, und die CD noch 3, 4, 5 Mal hörst, was? Ich habe doch hier gesessen, ich habe es doch hier gehört. Ich sage dir, du hörst beim dritten Mal Dinge, die du hier live nicht gehört hast. Wenn der Heilige Geist Lehre gibt, da gibt es manchmal in einem Nebensatz eine ganze Welt, die sich da aufschließt. und du kriegst nicht alles mit. Aber wenn du es immer wieder hörst und aufmerksam dich dem hingibst, dann kommt Offenbarung zustande. Licht zündet Licht an. Und wir müssen uns Zeit nehmen für das Wort. Das ist das große Problem. Wir sind so eilig. Wir müssen ja wieder in das wirkliche Leben zurück. Aber was ist das wirkliche Leben? Das wirkliche Leben ist mit Gott. Das wirkliche Leben ist nicht getrennt von ihm. Gottesdienst ist nicht irgendwie so eine kleine Massage, da werden wir aufgemöbelt und dann gehen wir raus und hoffentlich hält es wenigstens 2 Stunden an. Und dann kommen wir die Verspannung und der Stress und all diese Dinge. Das ist doch nicht Gottesdienst. Gottesdienst ist dazu da, dass wir Weichenstellungen vorgelegt bekommen. Dass wir Entscheidungen treffen, dass wir nach Hause gehen und sagen, ich weiß ganz genau, was ich von jetzt an anders machen werde. Und es prägt meinen Lebensstil, es prägt die Art und Weise, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Und da geht's ans Eingemachte. Das sind die Dinge, die das Leben prägen, die Art und Weise, wie wir mit unserer Zeit und auch mit unserem Geld umgehen, weil Zeit ist Geld. Oder Geld ist eigentlich Leben, oder wie jemand gesagt hat, geronnener Schweiß. Geld ist Leben. Und wie du mit diesem Leben umgehst, entscheidet darüber. Und es geht ganz einfach. Wenn ich meine Entscheidungen treffe nach Gottes Art, qualifiziere ich mich für mehr. Wer treu ist im Kleinen, der wird über viel gesetzt. Wenn ich das, was ich habe, nicht so einsetze, wie das der Art Gottes entspricht, wird das, was ich habe, noch weniger werden. So, das Wort Gottes muss unser Leben prägen, muss unseren Alltag prägen. Es muss unsere Prioritäten prägen. Es muss die Art und Weise prägen, wie wir mit der Zeit umgehen. Vielleicht die größte Sünde, der wir uns hier als Gemeinde Gottes im Westen schuldig machen, ist die Sünde der Zeitverschwendung. Wenn du dir anschaust, in Afrika, in Asien, die kämpfen ums Überleben von Sonnenaufgang bis in die Nacht. Die verbringen Stunden des Tages mit Dingen, die bei uns in Minuten oder von ganz alleine gehen. Wäsche waschen, Nahrungsmittel besorgen. Die verbrauchen Stunden. Und wenn sie die Nahrungsmittel besorgt haben, dann sind die Frauen Stunden in der Küche. Und doch sind diese Menschen so viel ausgeglichener und zufriedener, viele Male, als wie das hier der Fall ist, wo doch jeder so viel Zeit hat. Die Waschmaschine macht alles. Die Hausgeräte nehmen uns so viel Zeit ab. Und die Zeit, die wir freigeschaufelt bekommen, verbringen wir mit sinnlosen Dingen, die unsere Seele ruinieren. Und wir sind frustrierter, als wenn wir diese vielen, vielen Helfer alle gar nicht hätten. Ich bin nicht gegen Waschmaschine oder Mikrowelle oder diese Dinge. Aber wenn wir den Segen der Zeitersparnis nicht richtig nutzen, wird das alles ein Fluch für uns. Und das ist das Problem der westlichen Kultur. Sie können den Gewinn nicht wirklich genießen. Und wenn das Evangelium die Art und Weise und auch die Wachsamkeit, wie ich meine Zeit verbringe, nicht neu prägt, ist es ein theoretischer Glaube, der mir nichts nützen wird. Es müssen meine Prioritäten verändert werden. Und Gott zu erkennen, ist nicht eine Sache, die so nebenbei geschieht, wo man sagt, naja, wenn das passieren würde in meinem Leben, das wäre schön. Wenn nicht, naja gut. Sondern wenn wir begreifen, welche Segnungen freigesetzt werden durch die Erkenntnis Gottes, muss das, wenn wir klug sind, zu einer Entscheidung führen, dass wir sagen, okay, ich habe verstanden, was ich eigentlich brauche, ist Gott zu sehen. Mehr von ihm wahrzunehmen, ihn mehr zu erleben, ihn klarer zu sehen. Und das mache ich zu einer Priorität, wie es Hosea sagt, lass uns nachjagen, Hosea 6, Vers 2, lass uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Nachjagen, was für ein starkes Wort. Das redet von Konzentration, von einem Ziel, von ich lasse mich nicht ablenken. Ich habe dieses eine und dafür setze ich jetzt alles ein. Erkenntnis Gottes wird nicht kommen, während wir weiter so gedankenlos unsere Zeit verplempern und einmal so kurz beten, ja Herr, wenn dir das so wichtig ist, dann lass mich dich doch sehen. Das wird nicht funktionieren. Sondern ich muss sehen und das ist der erste Schritt aus dem Wort Gottes. Hey, was ich brauche, ist, ich muss Gott sehen. Ich bin in der Situation, mein Leben ist so labil. Ich werde so hin und her bewegt von allen möglichen Dingen um mich herum, weil eigentlich das Wichtigste zu wenig da ist. Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes. Petrus sagt an anderer Stelle, Kapitel 2, Vers 20, ihr seid den Befleckungen der Welt entronnen durch die Erkenntnis Christi. Die Welt befleckt uns. Die Welt ist voller Dunkelheit. Die Welt ist voller Feindschaft gegen Gott. Und die Welt verbreitet eine Atmosphäre. Und wenn wir von dieser Atmosphäre trinken und uns füllen lassen, dann auf einmal kommt uns Glaube an Gott und ihn zu lieben und ihn zu suchen und ihm zu dienen. Das kommt uns alles so hohl vor. So unwirklich. Weil in der Atmosphäre, die die Welt verbreitet, durch vielfältigste Kanäle, durch Gespräche mit Menschen, die den Herrn nicht kennen, durch Zeitungen, durch die Medien, durch Werbung, durch alle möglichen Dinge, prasselt pausenlos auf uns eine Atmosphäre ein, die mit einer ungeheuren Selbstsicherheit sagt, na, an Gott zu glauben, das wissen wir doch, das ist doch out. Also kluge, intelligente, aufgeklärte Leute, die klammern sich doch nicht an so einen Strohhalm, das ist doch Mittelalter. Das kommt nicht mit Zweifeln, das kommt mit einer solchen massiven, arroganten Selbstsicherheit. Weißt du, was das ist? Das ist nichts anderes als die Manifestation des Herzens Satans. Das ist es, das ist die Welt. Sie manifestiert seine grenzenlose Überheblichkeit. Und darum fällt es dir so schwer. Der kann so harmlos gewesen sein, wie er will, der Film. Nach dem Film hast du nicht mehr den Gebetseifer, den du vorher hattest. Das war. Durch alle Nachrichten, durch alle Dinge kommt eine Atmosphäre. Es gibt doch keinen Gott, das wissen wir doch. Also bitte, lass uns doch wenigstens ein bisschen kultiviert sein. Das ist doch Barbarentum, das ist Finster, das ist Mittelalter. Eine unglaublich massive Überheblichkeit. Und da, wo es nicht nötig ist, müssen wir dieser Atmosphäre uns entziehen und wir müssen gegensteuern, damit die Gegenwart Gottes real wird für uns und real bleibt. Weil das, was hilft, ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Und wenn ich schon wandere durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir. Nicht, denn ich habe eine Predigt gehört, dass Gott angeblich immer da ist. Denn du bist bei mir. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes ist es, die Kraft bringt. Nicht die Erinnerung an die Predigt über die Gegenwart Gottes. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Predigt über die Gegenwart Gottes kann uns motivieren, die Gegenwart Gottes zu suchen. Aber die Erfahrungen der Gegenwart Gottes setzen Segnungen frei. Und wir dürfen nicht bei dem ersten stehen bleiben. Geh mal zu Psalm 16. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Standfestigkeit, Stabilität kommt aus einer einzigen Sache, den Herrn zu sehen. Ich werde nicht wanken. weil ich den Herrn sehe. Die englische Übersetzung ist noch wesentlich präziser. Hier heißt es einfach nur im Deutschen, ich habe den Herrn stets vor Augen. Im Englischen, I've set the Lord before my eyes. Ich habe den Herrn mir vor Augen gestellt. Also das ist so, klingt fast frivol irgendwie. Ja, dann nimmt man jetzt Gott und man stellt ihn. Was bedeutet das? Ich nehme mein Herz und bringe es fokussiert auf Gott. Gott ist da. Er ist da. Ich bringe mein Herz immer wieder in die Realität. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn unser Herz uns verdammt, dann können wir unser Herz vor ihm damit stillen. Wenn unser Herz uns verdammt, müssen wir nicht sagen, naja, jetzt ist die Wolke der Verdammnis da, hoffentlich zieht sie morgen ab. Jetzt ist es nun mal so, jetzt bin ich überhaupt nicht motiviert zu lesen, zum Bibellesen, zu Gemeinschaft mit Gott. Jetzt bin ich einfach nur down. Naja, warten wir ab, vielleicht scheint morgen geistlich die Sonne wieder. Nein, wir können gegen diesen Zustand etwas tun. Wir bringen unser Herz zur Ruhe. Wenn dein Herz dich verdammt, ist es nicht in Ruhe. Es ist Anklage, es ist Bedrückung, es ist, du wirst getrieben und etwas drückt dich runter und entmutigt dich. Und wir können unser Herz stillen. Und das tun wir nicht mit Bibelversen, die wir irgendwie uns einpauken, sondern indem wir das Wort vor Gott bringen. Vor ihm stillen wir unser Herz. Es braucht zwei Dinge. Es braucht das Wort und es braucht die Gegenwart. Und die Gegenwart nimmt zu, wenn wir uns mit dem Wort in seine Richtung bewegen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das können wir lernen. Das können wir trainieren. I've set the Lord before me. Ich habe den Herrn mir vor Augen gestellt. Ich erinnere immer wieder mein Herz daran, er ist jetzt da. Er schaut auf mich mit Wohlwollen. Er lächelt, wenn er mich sieht. Das ist ein Wunder, wenn du das glauben kannst. Und wenn du es noch nicht glauben kannst, streck dich nach diesem Wunder aus. Gott will es dir schenken, dass dein Herz weiß, er. Vielleicht kann irgendjemand mal, hoffentlich klingt es nicht unbarmherzig, diese Wespe einfach mal erledigen. Sie klaut uns die Aufmerksamkeit. Ja? Da kommt noch mehr rein. Lieber einfach beherzt die Bibel nehmen und bumm mal draufhauen. Okay, lass uns nicht ablenken. Ja, das ist so wichtig, was sie hier bekommt. Man kann die Gegenwart Gottes, jawohl, vielleicht noch einmal drauf. Herr, schenk gelingen. Halleluja. Sieg! Hoffentlich haben wir hier nicht so einen sentimentalen Tierfreund unter uns. Und ich habe nichts gegen Insekten, aber im Haus ist unser Revier. Die dürfen draußen sein und wir sind im Haus und wir sind ja auch nicht da draußen und legen uns da überall hin. Okay. Die Gegenwart Gottes kann trainiert werden. Es klingt ein bisschen komisch, ja, aber was wir üben ist, wir üben unser Herz, sich auszurichten auf Gott. Wir trainieren unser Herz, sich auszusetzen dem Dienst des Heiligen Geistes, der nur kommt, wenn wir ihn begehren. Er plumpst nicht einfach so über uns, sondern das hat etwas zu tun mit, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Guck mal noch im selben Psalm. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, unten der letzte Vers. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Die Bibel redet so viel davon, dass es köstliche Erfahrungen gibt in der Gegenwart Gottes. Das Angesicht Gottes ist ein anderes Wort für seine Gegenwart. Schlag einmal um, Psalm 17. Vers 15. Ich aber, ich werde gesättigt Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bild. Wenn der aufwacht, sieht er etwas. Und das, was er sieht, ist so angenehm, dass es die Erfahrung ist der Sättigung der Seele. Warum können wir uns so wenig an Gott freuen? Weil wir ein falsches Bild haben. Weil wir einen strengen Staatsanwalt sehen. Den harten, ungerechten Richter. Den Sklaventreiber, der uns überfordert, der uns ein ganzes Buch mit sinnlosen und unmöglichen Geboten irgendwie gibt und uns quält. Wenn du dich nicht an Gott freuen kannst, ich würde einmal dein Bild über Gott überprüfen. Wenn das Bild von Gott, vom Heiligen Geist gemalt ist und alle Anteile der menschlichen Prägung, Religion und Kultur ausgelöscht sind und dann nur das Bild, wie der Heilige Geist es in unser Herz hinein malt, übrig bleibt, wir können es nicht verhindern, uns an ihm zu freuen. So, wenn Paulus diesen gnadenlosen, unbarmherzigen, unmenschlichen Befehl gibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit, dann ist dahinter diese ganze Welt, lernt Gott kennen, lebt in seiner Gegenwart, schaut ihn an, genießt ihn, entwickelt die Fähigkeit, euch an ihm zu freuen. Sein Anblick ist überaus erfreulich. So wie es schreckliche Dinge gibt und alles zieht sich in uns zusammen, so gibt es auch herrliche Dinge und das Allerherrlichste ist Gott selbst. Und als Kind Gottes sind wir grundsätzlich in den Stand versetzt, jetzt zu lernen, ihn zu sehen, was niemand da draußen tun kann. Niemand ohne Gott, niemand, der nicht von Neuem geboren ist, niemand, der nicht den Dienst des Heiligen Geistes kennt, kann Gott wirklich auf einer dauerhaften Weise wahrnehmen. Gott kann sich offenbaren. Durch Träume, durch Visionen, durch Begegnungen. Gott kann das tun, punktuell, um auf sich aufmerksam zu machen und die Leute zur Buße zu bringen. Und er möchte das viel mehr tun. Warum kommen in der muslimischen Welt so viele Menschen durch Visionen und Träume zum Glauben? Weil es Hunderttausende von Betern gibt, die Tag und Nacht über Landkarten beten und sagen, Gott, Heiliger Geist, öffne ihnen die Augen. Komm und wirke du und zeige du ihnen Jesus. Wenn wir das tun würden für unsere Stadt, für unsere Region, das Gleiche würde hier beginnen zu tun. Nicht, wenn wir heute anfangen, wird es morgen geschehen. Aber wenn wir begreifen, dass es ein wesentlicher Dienst der Gemeinde, in Fürbitte vor Gott zu sein und den Namen des Herrn hochzuhalten und auszurufen über unsere Stadt und über unsere Region. Wir werden sehen, wie der Heilige Geist Raum bekommt, Dinge zu tun, die er jahrhundertelang nicht tun konnte. Und statt Erkenntnis Gottes ist eine ekelhafte Religion, die alles verzerrt. Und die Menschen abschreckt, aber die nicht zeigen, wie freundlich, wie gut, wie gerecht Gott ist. Und die Gemeinde hat diese Aufgabe, im Priesterdienst zu stehen für die Stadt und die Arme hochzuhalten und Raum zu machen, dass der Heilige Geist auf die Stadt kommen kann. Aber bevor der Heilige Geist durch unsere Gebete auf die Stadt kommt, muss er auf uns kommen. Da ist eines der Hauptprobleme, wie ich sie wahrnehme, in der Gebetsbewegung in Deutschland. Wir fokussieren uns auf Landtagswahlen und auf Bordelle und muslimische Moscheen und verkehrte Gesetze und dies und das und jenes. Und wir verschießen unser Pulver und wir merken gar nicht, wir haben doch nicht die Vollmacht, das wirklich zu beeinflussen. Weil wir versuchen, den zweiten Schritt zu gehen vor dem ersten. Wenn du die Gebete in der Bibel studierst und speziell die Gebete im Neuen Testament, über 90%, wahrscheinlich mehr als 95% der Fokus ist nicht Gottes Wirken in der Welt, sondern dass endlich die Gemeinde wird. Hallo. dass die Gemeinde in den Genuss all der herrlichen Dinge kommt, die Christus auf Golgatha für sie bereitet hat. Und dann wird sie herrschen und dann wird sie Teufel jagen, Himmel aufreißen und Raum machen, dass Gott sich zeigen kann. Und dass Gott auf übernatürliche Weise Menschen mitteilen kann, dass er real ist. So, das Ziel ist nicht einfach, dass es uns gut geht in Gott. Das Ziel ist, dass wir qualifiziert werden und autorisiert werden, in wirklicher Weise an der Welt etwas zu tun. Das ist das Ziel. So viele sind müde, sagen, ja, die Leute wollen nicht. Die sind mit allem beschäftigt. Die Welt ist zu weltlich geworden. Die Welt war schon immer weltlich. Die Welt ist immer in Rebellion gegen Gott. Es ist nicht, dass die Welt zu sehr die Welt liebt. Es ist, wir sind nicht in dem, was uns wirklich gehört. Das sage ich nicht, um uns anzuklagen, uns runterzuziehen, sondern zu sagen, hey, jetzt begreifen wir, was der Fokus sein muss. Wir brauchen eine andere Qualität. Wir brauchen eine andere Vollmacht im Geist, eine andere Befähigung, eine andere Ausstrahlung, eine andere Dimension von Glück in Gott, dass wir sagen, hey, kommt doch mal zu uns, schaut euch mal unsere Familien an, schaut euch mal unsere Ehen an, schaut euch mal unsere Teenie-Kinder an, seht ihr da vielleicht einen Unterschied zu euren? Kommt doch mal. Die Gemeinde wird verwandelt werden. Und die Gemeinde wird Kühnheit bekommen, die gedeckt ist, die echt ist. So wie Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Wird die Gemeinde herrlich werden und der Tag wird kommen und dafür müssen wir arbeiten. Dass wir uns hinstellen und der Welt sagen, wenn ihr uns seht, seht ihr Christus. Und das ist nicht übertrieben, das ist nicht irgendwie so charismatisch, evangelistisch, irgendwie so, wo wir eine Menge im Schaufenster haben, aber nichts auf Lager haben. Sondern in aller Demut sagen wir, wenn ihr wissen wollt, wie Christus ist, kommt, kommt einmal. Kommt zu unseren Gemeindefesten. Kommt in unsere Häuser. Kommt, schaut in unser Leben. Nicht, schaut euch unseren Prediger an. Kommt zu uns. Der Tag wird kommen und er muss kommen. Und dann werden viele aufwachen und begreifen, Gott ist ganz anders, als irgendwelche Leute ihn uns vorgestellt haben. Halleluja. Der Glaube wird wirksam, wenn wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, die uns gegeben worden sind. Geistliche Erkenntnis oder Offenbarung, das ist, worum es geht. Jesus sagt, Gott zu erkennen, das ist das Leben. Johannes 17, Vers 3. Gott zu erkennen ist das Leben. Das heißt, in dem Maße, wie ich Gott erkenne, erfüllt sein Leben uns. Und die Fähigkeit, Gott zu erkennen, kann und soll und wird und muss zunehmen. Und es kommt, wenn wir begreifen, das war das Anliegen der Apostel, das war das Anliegen des Heiligen Geistes damals und das ist es heute und ich mache das zu einer Priorität. Und ich sage, das ist das Erste, worin ich jetzt meine Aufmerksamkeit, meine Kraft und meine Zeit für die nächsten 10, 15 Jahre setzen werde. Sag nicht, ich probiere es mal 3 Tage, vergiss es, das wird nicht funktionieren. Es ist so wichtig und es kommt am Anfang so unmerklich und so langsam, dass die 3 Tage, die du dir gibst, um das mal zu probieren, werden dich völlig frustrieren. Es wird nur funktionieren, wenn du einen langen Atem hast und sagst, das ist, worum es geht. Und egal, wohin die anderen rennen, ich jage der Erkenntnis Gottes nach. Ich will ihn sehen, ich muss ihn sehen, ich weiß, mein Leben hängt davon ab, meine Veränderung hängt davon ab. Alles hängt davon ab, dass ich lerne, ihn wahrzunehmen. Es ist ein Lernprozess. Und wir tasten uns auf völlig neues Terrain, wie im Nebel. Aber wenn wir dranbleiben, der Nebel wird sich lichten, die Sonne wird durchbrechen und das, was wir vorher nur schemenhaft gesehen haben, es wird immer klarer werden. Darum sagt Paulus, wir sehen wie in einem Spiegel. Wenn du nicht ein bisschen Zeitgeschichte kennst, dann verstehst du das nicht. Ein Spiegel im Alten Testament war das, im alten Altertum, war das Gegenteil von was heute ein Spiegel ist. Ein Spiegel gibt dir ein klares Abbild von meinetwegen dir selber. Aber im Altertum war das nur eine blanke Metallscheibe. Und man hat nur ahnungsweise gesehen. Nicht klar, so wie heute. So, wir sehen am Anfang alles verschwommen. Aber schon das Verschwommene, wenn das auf uns wirken darf von Gott, hat eine enorme Kraft, uns zu prägen. Und je mehr wir fokussiert sind, je mehr wir schauen, umso mehr werden wir sehen. Dieses herrliche Gebet in Epheser 1, ab Vers 15, das legt auch nahe den Gedanken, dass das ein Prozess ist. Denn Paulus betet, dass die Gläubigen einen Dienst des Heiligen Geistes empfangen, nämlich des Geistes der Weisheit und der Offenbarung. Das ist einer von vielen Diensten des Heiligen Geistes. Und was soll dieser Geist tun? Der Geist der Weisheit und der Offenbarung soll geöffnete Herzensaugen geben. Das heißt, erstens, wir haben Herzensaugen, die fähig sind, das Unsichtbare zu sehen, die fähig sind, Gott zu erkennen. Wir haben solche Augen, weil wir Kinder Gottes jetzt sind. Er hat dafür gesorgt in der neuen Geburt, dass wir neue Organe haben, die fähig sind, das zu sehen, was man normalerweise nicht sehen kann. Aber diese Augen sind am Anfang verschlossen. Diese Augen sind nicht in der Lage zu sehen. Und Gebet, so wie Paulus und seine Leute das gebetet haben für die Gemeinde, in Epheser 1, 15 findest du es, in Kolosser 1, 9 findest du es, in Kolosser 4, 12 und 13 siehst du Epaphras das Beten und an vielen Stellen siehst du immer mit Abwandlungen, aber denselben Inhalt. Die Leute müssen in Berührung kommen mit geistlicher Realität. Das ist die große Not. Und Paulus war offensichtlich der Ansicht, und deswegen hat er immer wieder dafür gebetet, dass Gebet das Mittel ist, um die Augen des Herzens aufzutun. Gebet ist das Mittel, dass verschlossene Augen aufgetan werden und dass wir lernen zu sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. Er hat nicht gesagt, ich habe das mal für euch gebetet und jetzt warten wir mal ab, sondern sagt, ich höre nicht auf. Ich bete das immer wieder. Das ist mein vordringliches Anliegen. Wenn wir begreifen, was unsere Not ist, wenn wir begreifen, was der Ausweg ist, nämlich die Erkenntnis des Herrn, werden wir auch beginnen, diese Gebete zu beten. Und die Leute werden sagen, oh, ihr lasst die Welt den Bach runtergehen, ihr kümmert euch nicht mehr und ihr betet jetzt irgendwie Gebete, die gehen nur noch für euch selber. Aber ich sage dir, das ist göttliche Weisheit. Weil die Gemeinde wird verändert werden. Durch eine klare geistliche Schau, wer Christus ist, welche Herrschaft er hat, welche Herrlichkeit er hat, welche Schönheit er hat, was für ein unbeschreibliches, unübertreffliches Wesen er hat. Wir werden verändert durch die Wahrnehmung dieser Sache. Zweite Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Schon in den Versen davor sprach er von der Decke, das aufgedeckte Angesicht, das Angesicht, was die Decke weggenommen bekommen hat. Er redet von den Juden und er redet auch von allen Menschen im Allgemeinen, die eine Decke über sich haben. Sie können geistliche Realitäten nicht sehen. Der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen können, das helle Licht der Herrlichkeit oder das Licht der von der Herrlichkeit Christi. Sie können das nicht sehen. Weil etwas mit ihnen passiert ist, weil eine Decke da ist. Und auch wir brauchen nach unserer Bekehrung, dass eine Decke von uns genommen wird, dass wir sehen können. Und er sagt, weil sie durch diese Prozesse gegangen sind. Wir sehen mit aufgedecktem Angesicht, wir schauen an die Herrlichkeit des Herrn. Sag nicht, wir werden das einmal im Himmel, sondern hier auf der Erde schauen wir das an. Er beschreibt dort einfach die Erfahrung der Christen. Das hatten sie damals. Sie schauen die Herrlichkeit Gottes an. Und wie heißt es dann weiter? Und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Sie werden Christus immer ähnlicher. Und wie? Durch Fasten, durch Anstrengung, durch Aktionen, durch Jesusmärsche, durch Versammlungen. Hey, wir müssen alle mal zusammen an einem Ort. Was sollen diese Aktionen, wenn du 100.000 schwache Christen an einen Ort bringst, hast du immer noch nicht eine schlagkräftige Armee. Das ist eine Illusion. Wir machen eine große Aktion. Wir trommeln alle zusammen in diesem oder jenem Stadion. Ich will nicht zu deutlich werden. Und dann haben wir einen Tag, der verändert die Welt. Lieben, wann begreifen wir, dass Menschen sich nette Dinge ausgedacht haben, aber Gottes Strategie ist anders. Wenn zigtausend Schwächlinge zusammenkommen, haben wir nicht eine starke Armee. Aber wenn zigtausend Schwächlinge montags, Dienstag, Mittwochs und die ganze Woche, den ganzen Monat und das ganze Jahr und die nächsten 5 Jahre Gott lernen zu suchen, sagen, Gott, hier bin ich, du hast mir gesagt, ich soll dich suchen, ich soll der Erkenntnis deines Wesens nachjagen, hier bin ich, öffne mir die Augen des Herzens, wir beten das für uns, wir beten das füreinander. Was meinst du, was durch die Gemeinde für einen Ruck geht? Was meinst du, was passieren wird? Wir werden verändert, nicht durch Aktionen, sondern durch Sehen. Und Aktionen haben nur dann ihren Wert, wenn sie uns helfen zu sehen. Aktionen sind notwendig. Auch in diesem sich ausstrecken nach Gott zu sehen, kann und soll Fasten einen Platz haben. Oh ja. Aber dann ist es eingeordnet, es ist etwas, was mein Suchen nach Gott unterstützt. Das ist etwas anderes als irgendwie einfach nur so eine Fastenaktion. Ja. Sondern ich weiß, Fasten ist ein Aspekt von Gott zu suchen. Aber mein Ziel ist nicht zu fasten, mein Ziel ist auch nicht morgen Vollmacht zu haben, mein Ziel ist, ich will ihn sehen, ich will verändert werden, ich will ihn kennenlernen. Veränderung, Transformation kommt durch Sehen. Die neutestamentliche Sicht damals der Apostel war, es ist möglich, durch Prozesse zu gehen, in einem abgegrenzten, überschaubaren Zeitraum, nicht von Jahrhunderten, sondern von Jahren. Und dann fängt an, Christus in gläubigen Gestalt zu gewinnen. Das war die Idee der Apostel. Paulus sagt zu den Galatern, ich mühe mich ab im Gebet, damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Der Glaube, dass es möglich ist, auf eine erkennbare, nachweisbare Art und Weise in das Wesen Christi umgestaltet zu werden, ist auf einem schrecklich tiefen Niveau. Und diese Idee, der Heiligung nachzujagen, ohne die niemand den Herrn sehen kann, ist sehr verpönt. Und Leute verwechseln Heiligung mit Gesetzlichkeit. Aber die apostolische Sichtweise ist möglich, Menschen zu helfen, auf einen Weg zu gehen, wo sie Gott begegnen und von ihm berührt werden und verändert werden. Und dann sieht man etwas von der Schönheit, von der Echtheit, von der Klarheit, von der Demut, von der Barmherzigkeit, von der Gerechtigkeit Christi in ihnen. Man sieht etwas in ihnen. Und solche Schriftstellen wie 2. Korinther 3,18 bauen unseren Glauben auf. Es ist normal, sich danach auszustrecken, Gott zu sehen. Es ist normal, ihn tatsächlich dann auch zu sehen. Und es ist normal und zu erwarten, dass durch das, was ich da sehe, ich verändert werde, transformiert werde. Die Transformation unseres Lebens kommt nicht durch Willenskraft zustande, durch Zähne zusammenbeißen. Willenskraft ist nur notwendig und ist tatsächlich notwendig, um das Fleisch zu überwinden und sich vor Gott zu zeigen jeden Morgen und ihn zu suchen. Dafür ist der Wille notwendig. Aber nicht, um deinen Charakter zu verändern, nicht, um dein Herz zu verändern. Es ist durch Gnade, dass das Herz fest wird. Nicht durch deine Anstrengung. Es ist ein Gnadenwerk. Das tut Gott An mir. Ich verdiene das nicht. Ich kann mir das nie erarbeiten, aber Gott tut es an mir. Was ich tue, ist, ich gebe mich ihm und vertraue ihm, dass während und wenn ich mich ihm gebe, er eingreift und er mich berührt und verändert und an mir wirkt, was ich mir niemals geben könnte. Und was kein Seminar, keine Bibelschule, keine Gemeinde, kein Pastor, kein Gastsprecher mir geben kann. Er kann es und er will es und er wird es mir geben. Und darum bin ich motiviert, ihn zu suchen, jeden Morgen ohne Ausnahme. Und wenn du das heute verkündigst und sagst, Leute, das ist ja gesetzlich. Die Leute wissen gar nicht, was Gesetzlichkeit ist. Sie schmeißen damit geistlichen Vokabeln rum, nur um ihre Faulheit zu tarnen. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch will nicht beten. Das Fleisch will nicht vor Gott sein. Das Fleisch will nicht sich disziplinieren. Und tarnt das mit einer Gnade, die niemals die Gnade aus der Schrift ist. Gott ruft uns zu einem Leben in Beständigkeit, vor ihm zu sein, ihn zu suchen. Halleluja. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mal eine Pause zu machen. Wir wollen ja um 6 Uhr schon das Ganze schließen. Jetzt soll eine Pause sein. Die sollte nicht zu lang sein, nach meiner Meinung.